Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir haben die 9. Sabbatschul-Betrachtung mit dem Thema Ihr Herz bekehren. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Guten Morgen an alle an diesem Sabbat heute in unserer Runde. Wir freuen uns, dass wir hier zusammen sein können. Ich freue mich über René, über Johanna, über Samuel und über unseren lieben Johannes. Wir haben ein interessantes Thema heute, das uns immer wiederum mal nachdenklich macht. Wenn es nicht uns selber betrifft, dann vielleicht Menschen, die wir im Auge haben, für die wir beten. Wir wollen das gleich am Anfang auch tun. Lass uns gemeinsam beten am Anfang. So, treuer Gott, ich danke dir. Danke dir für Gesundheit. Danke dir für unser Leben. Danke dir auch für das neue Leben, das du uns geschenkt hast, in dem du in unser Leben eingetreten bist und uns geholt hast. So bitte ich dich, sei auch jetzt mitten unter uns und lenke du unser Gespräch. Amen.
Amen. Amen.
Lasst mich als Einleitungsfrage euch Folgende stellen. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Was ist der spannendste Aspekt im Gleichnis vom verlorenen Sohn? Was ist der spannendste Aspekt im Gleichnis vom verlorenen Sohn?
Ich finde das offene Ende. Einmal, dass der ältere Bruder hier offenbar so keine Freude daran hat, dass der Jüngere wiederkommt. Und zum anderen, dass nicht aufgelöst wird, wie dieser Mann sich dann weiter entscheiden wird, wie es ihm gehen wird. Bleibt einfach offen, dieses Ende.
Das ist ein Appell, den wir weiterleben sozusagen. Ja. Was fällt euch noch ein?
Ich finde spannend die Mehrdeutigkeit vom verlorenen Sohn. Also dieser Titel, den könntest du auf beide Söhne anwenden, in einer gewissen Hinsicht. Das finde ich sehr spannend.
Ja, stimmt. Ich gebe mein Geheimnis dann schon preis, aber zuerst will ich eure Meinung hören.
Für mich ist auch dieses offene Ende ein großes Fragezeichen. Kann man das Herz des älteren Bruders noch erreichen oder ist es leider nicht geglückt? Mhm. Kommt er dann rein zum Fest oder kommt er nicht rein? Mich interessiert auch die Frage nicht, der ältere Bruder wirft dem Jüngeren ja einiges vor. Stimmt das alles oder sind es nur Gerüchte oder Behauptungen, die er da aufstellt? Mhm. Aber eigentlich, die Geschichte ist ja die erstaunliche, dass der Vater so ein großes Herz hat für diesen Sohn und ihn wieder umarmt und ihm sogar entgegenläuft. Das ist also wirklich erstaunlich, was an Vergebung und Versöhnung hier in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte passiert.
Sehr eindringlich geschildert, sehe ich auch so. Ja? Johanna?
Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen anders. Und zwar den Gedanken von dem verlorenen Sohn, während er da zwischen den Schweinen liegt und denkt, oh, könnte ich vielleicht zurück zu meinem Vater kommen? Da ging es selbst den Knechten besser. Und geht dann aber auch zurück und hat diesen Mut, auch zurückzugehen. Also auch so zu sagen, ja, als Knecht kann ich da noch hinkommen und dann nimmt mich mein Vater vielleicht auch noch auf. Und trotzdem für diesen Schritt alleine auch als Knecht zurückzukommen, gehört ja auch in gewisser Weise Mut dazu. Ja. Zu sagen, ey, ja, ich habe jetzt Mist gebaut, aber ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und versuche, dass ich da ein bisschen mehr als nur Schweinefutter bekomme.
Lieben, ich freue mich sehr über eure Antworten. Ihr habt das wunderschön umrissen. Und es ist auch in der Reihenfolge genauso gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Danke, Johanna, für diese Steilvorlage. Das Spannendste für mich, und das ist tatsächlich die Frage, wieso ist der umgekehrt? Und zwar deshalb, weil ich das oft beobachte, wenn Menschen den Glauben verlieren, den Glauben sogar verlassen, die Gemeinde verlassen, wie schwer es für sie ist, ihren Weg nochmal zu ändern. Und doch, da hinten ist der Vater, der auf sie wartet. Die wissen das auch, die glauben das auch, dass Gott da ist und auf sie wartet. Aber es ist anscheinend ungeheuer schwer, umzukehren. Und das ist das Stichwort für uns heute, das Umkehren. Darum geht es jetzt. Ihr Herz bekehren ist der Titel. Wir müssen uns jetzt einmal einig werden, dass wir sagen, bekehren, umkehren. In den Sprachen, von denen wir reden, in der Bibel, Griechisch, Hebräisch, sind das dieselben Begriffe. Wir haben im Deutschen diese wunderbaren Vorwörter da, um und b oder sonst irgendwas, aber sie meinen immer das Gleiche. Du gehst in eine Richtung, du drehst um. Und dazu lesen wir jetzt am Anfang 5. Mose 5, 22 bis 29. 5. Mose 5, 22 bis 29. Ich höre.
Soll ich beginnen?
Bitte.
Das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem Feuer und der Wolke und dem Dunkel mit großer Stimme, und tat nichts hinzu und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und den Berg im Feuer brennen saht, tratet ihr zu mir, alle eure Stammeshäupter und eure Ältesten, und spracht: Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen seine Herrlichkeit und seine Majestät. Und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie im Leben bleiben. Aber nun, warum sollen wir sterben? Das große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn, unseres Gottes, Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Denn welcher Mensch kann die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören wie wir und doch am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagt, und sage es uns. Alles, was der Herr, unser Gott, mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sprach er zu mir: Ich habe gehört die Worte dieses Volks, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote, ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich.
Dankeschön. Ach, dass sie ein solches Herz hätten. Fällt euch auf, wie es heißt, dass der liebe Gott zufrieden ist mit der Reaktion der Israeliten? Eigentlich ist er zufrieden, nicht wahr? Sie haben gut geredet, sagt er. Und dann sagt er: Ach, dass sie ein solches Herz hätten. Wie soll man das auffassen? Da liegt doch eine Spannung drinnen, oder? Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Ach, dass sie ein solches Herz hätten.
So, bei mir steht an der Stelle, Vers 29, möchte doch dieses ihr Herz ihnen bleiben.
Es ist ein Wunsch offensichtlich, nicht, der da ausgedrückt wird in verschiedenen Übersetzungen. Der Lektionsschreiber weist uns darauf hin, oder wolltest du das sagen?
Eigentlich wundert mich diese Geschichte jedes Mal, wenn ich sie lese. Ja. Weil das Volk eigentlich sagt: Lieber Mose, wir schicken dich vor. Wir wollen gar nicht diesen direkten Kontakt mit dir, lieber Gott,
weil
haben.
Weil sie Angst haben, ja.
Weil sie Angst haben offensichtlich. Und mich wundert dann, dass Gott so reagiert, wie er hier beschrieben wird, dass er sagt: Ja, ist in Ordnung, wir machen das so. Eigentlich, wenn ich Gott wäre, würde ich mir wünschen, dass alle gleich zu mir kommen und nicht einer bevorzugt ist, unter Anführungszeichen, und die anderen sich da irgendwo im Hintergrund halten. Also irgendwie ist das Größe Gottes, würde ich dann sagen.
In der Retrospektive wissen wir ja, dass diese Distanz, die sich das Volk gewünscht hat, dann am Ende zu einer großen Katastrophe führt, nicht? Sie landen ja dann beim goldenen Kalb. Mhm. Das ist die Geschichte, die dann darauf folgt. Noch mehr zu dieser Spannung, dass der liebe Gott sagt: Es ist gut, was Sie sagen, wir machen das so. Ach, dass Sie ein solches Herz hätten. Spürt ihr das heraus, diese Spannung? Vielleicht soll ich noch dazu was sagen. Das heißt hier, darauf weist uns der Lektionsschreiber hin, da wird diese Frage wörtlich, das, was hier mit Ach übersetzt wird oder was bei dir mit einem Konjunktiv übersetzt wird, das bedeutet wörtlich: Wer wird geben das? Wer wird geben, dass sie ein solches Herz haben? So lautet das wörtlich. Und das habt ihr öfters, auch an anderen Stellen, wie hier im Heft ja genannt wird, Psalm 14, Vers 7 zum Beispiel, oder Hiob 6, 8, diese O-das-Rufe haben sehr oft diesen Begriff: Wer wird geben, dass es kommt? Und die Antwort darauf ist ja klar, wer es geben wird, dass das nur Gott sein kann. Aber den Israeliten an der Stelle ist es nicht klar.
Also es scheint fast so, als ob Gott hier differenziert zwischen der Handlung, dass sich das Volk zurückzieht und den Mose vorschickt, und der eigentlichen Einstellung, die sie im Inneren haben, im Herzen haben, die Gesinnung, die sie haben, je nach Übersetzung. Und der liebe Gott wünscht sich, dass sie sich nicht nur körperlich jetzt zurückziehen und nicht in sein Angesicht treten, sondern er wünscht sich, dass sie die richtige Einstellung bei der ganzen Sache haben, die ihm offensichtlich noch wichtiger ist als die äußere Handlung selbst.
Könnte man sagen, das ist eine Frage jetzt, weil sie ihm nicht zu begegnen wagen, dass das schon ein Indiz dafür ist, dass die rechte Einstellung fehlt?
Naja, es kann natürlich auch Demut, Bescheidenheit, große Ehrfurcht und so weiter sein. Es kann sowohl gute Motive haben, aber auch vielleicht falsche Motive, weil ich ein falsches Gottesbild habe. Mhm. Also für mich bleibt es da jetzt irgendwo ein bisschen offen. Aufgrund der Geschichte, wie sie weitergeht, wie du gesagt hast, denke ich, dass vielleicht die Herzenseinstellung doch noch nicht die richtige war. Und darum der Wunsch Gottes, möge doch alles gut passen, damit die äußere Handlung und die innere Einstellung wirklich kongruent sind.
Ja, ich denke, dass das Problem ja auch, wenn man die Geschichte liest, im zweiten Buch Mose, dort wird sie ja ganz genau beschrieben, dass wir sehen können, dass die Leute damals ja schon eine Art Reserve gehabt haben. Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Dann wollen sie das Fest des Herrn feiern. Sie nennen es ja das Fest Jahwes, nicht? Und dann sagen sie noch nicht, dieses Kalb steht für Jahwe, sozusagen, das sie dann bauen. Und dann sagen sie, nicht, Aaron lässt das verkünden, morgen feiern wir das Herrenfest, nicht? Und das alles spielt sich ab in einigen Wochen, in denen Mose halt nicht da ist. Da ist er auf dem Berg und dann haben sie hier diesen großen Abfall, den dann Gott eben quittiert, wie wir es wissen. Ach, dass sie so ein Herz hätten. Was muss passieren, dass ein Mensch, und damit sind wir wieder beim verlorenen Sohn vom Anfang, was muss passieren, dass ein Mensch tatsächlich umkehrt? Die Israeliten mussten sich ja diese Frage dann auch stellen, nicht? Da gab es ja dann ein wirkliches Zerwürfnis, 2. Mose 32, 33, ein richtiges Zerwürfnis zwischen Gott und Israel. Was brauche ich, damit ich umkehre? Wenn ich an meine persönliche Bekehrung denke, fallen mir gewisse Dinge ein. Aber ich verstehe auch, dass dieses Umkehren ein wirklich schwieriger Akt sein kann.
Ein verlorenen Sohn, das ist ja ein gutes Beispiel, ein perfektes Beispiel, könnte man sagen. Der steckt im Schlamassel drinnen. Dem geht es wirklich schlecht. Der reflektiert über seine Stellung, die er jetzt hat oder die er früher gehabt hat und vergleicht es und kommt zum Schluss, es geht mir wirklich sehr schlecht. Also es braucht zuerst ein Nachdenken, ein Bewusstwerden, dass ich eigentlich in einer misslichen Lage bin, dass ich Sünder bin, wenn ich jetzt auf die Bekehrung komme. Bei ihm ist das Schöne, zuerst fängt sein Denken an zu arbeiten, was werde ich dem Vater sagen, das ist ja noch in seinem Gedanken, das hat er noch gar nicht ausgesprochen. Und dann setzt er auch diesen Schritt und kehrt um. Also es findet beides hier statt, ein neues Denken, eine Umkehr im Denken und ein buchstäbliches Zurückgehen zum Vater.
Und offensichtlich braucht es auch beides.
Beides braucht es. Also wenn ich es nur im Gedanken mir vornehme, aber dann nie umsetze, wenn ich sage, ja, ich will dir lieber Gott nachfolgen, aber schauen wir mal dann später. Ne? Also wenn ich es nicht umsetze, dann hilft es auch nichts. Also es braucht zuerst mein Denken, das wäre mein Ansatz, und dann die Umsetzung dazu.
Also ja. Beim verlorenen Sohn ist auffällig, dass diese Umkehrsituation, dieses Reflektieren über die Situation, der drinsteckt, erst passiert, nachdem von außen etwas geschieht. Es kommt eine Hungersnot. Dafür konnte er nichts. Da hat er nichts mit zu tun gehabt. Aber die kommt sicher nicht zufällig. Sicherlich nicht zufällig. Und der Druck, der dadurch erzeugt wird, dass er merkt, ich bin am Schweinehüten und ich darf nicht mal die Schoten essen, mit denen die Schweine gemästet werden. Wie schlecht geht's mir eigentlich? Da musste genügend Druck da sein, um sich zu hinterfragen. Sonst wäre er vielleicht einfach immer weiter in diesem Weg gegangen. Ich glaube, dass es bei uns auch häufig so ist. Es muss nicht so sein. Es gibt auch Bekehrungen, die viel sanfter ablaufen, wo es keinen großen äußeren Druck und nicht irgendein radikales, existenzielles Erlebnis, irgendeine große Angst oder so brauchte. Aber vielfach ist es so, dass man in einer Sackgasse landet, dass man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, dass man sein ganzes Leben und alles, was einem wichtig ist, in Frage stellt und dann plötzlich merkt, ich bin auf dem falschen Weg unterwegs. Und bei Israel, wovon wir gerade gelesen haben, war das leider immer wieder so. Da ging es häufig um Todesgefahr. Da in diesen Momenten, wo sie einfach radikal um den Verlust von allem, was ihnen wichtig war, fürchten mussten, in den Momenten ist ihnen Gott wichtig geworden.
Mhm.
Es gibt ja so ein Sprichwort, Not lehrt beten. Mhm. Und ich glaube, dass das schon treffend ist. Denken wir an die Geschichte Israels später, dann kommen die Richterzeit. Nicht immer, wenn es ihnen gut geht, fallen sie von Gott ab, dann geht es ihnen schlecht. Und dann denken sie wieder zurück an die bessere Zeit, wo Gott da war. Ich kann mich erinnern, ein damals junger Mann hat mir erzählt, er war Adventistenkind, hat sich von der Gemeinde abgewandt. Und dann hatte er einen schweren Autounfall, hat viele Wochen und Monate im Krankenhaus verbracht. Und dann hat er gesagt, da habe ich dann die Zeit gehabt, nachzudenken. Und hat sich wieder zu Gott hingewandt. Also es braucht manchmal diesen äußeren Anlass. Das ist nicht der Wille Gottes, dass es uns schlecht geht, damit wir endlich nachdenken. Mhm. Aber manchmal ist es, wenn ich so sage, kann man diesem Schlechten oder Bösen auch noch was Gutes abgewinnen. Der liebe Gott dreht das und wendet es so, dass es für uns zum Guten wirkt.
Ich habe noch einen Gedanken zu dem Komplex. Das ist, dass wir nämlich manchmal einfach nur zugeben müssen, dass was uns hindert an dieser Umkehr, unser eigener Stolz ist. Du hast vorhin den Ausdruck Mut gebraucht, nicht? Ich brauche Mut. Aber der Mut ist nicht nur wichtig angesichts anderer, er ist angesichts meiner eigenen Person wichtig. Dass ich also wage, aus mir herauszutreten, diesen Stolz zu überwinden, zuzugeben, das fällt uns ja oft schwer, nicht? Das habe ich nicht richtig gemacht, dann müsste ich eigentlich anders gehandelt haben, etc. Und das ist eine Sache, die uns wirklich aufhalten kann.
Und ich möchte das unterstreichen. Ich kann mich erinnern, wie ich jung war, also rund 40 Jahre schon wieder her. Meine Schwester, die ist 3 Jahre jünger und die wurde Vegetarierin. Und ich war es nicht. Und sie hat immer argumentiert zugunsten des Vegetarismus. Und ich habe gesagt, so ein Blödsinn, das verlangt die Bibel nicht von mir. Also es fiel mir schwer, hier mein Denken in eine neue Richtung zu lenken. Das ist einfach, und noch dazu bei der jüngeren Schwester. Ne? Und irgendwann war es dann soweit, dann hatte sie mich überzeugt und heute folge ich ihr nach, ja? Obwohl sie die Jüngere ist. Aber es fällt nicht leicht zuzugeben, dass man irgendwann falsch gelegen ist und jetzt eine neue Sicht der Dinge entwickelt. Genau. Und das ist beim theologischen, beim Bußetun im biblischen genauso.
Und wer wird es geben, dass das bei mir stattfindet? Es ist eben nur Gott, der das geben kann. Bekehrung an sich ist ein Wunder, das von ihm veranstaltet wird. Manchmal denken wir, ja, bekehr du dich. Und es wird ja auch dieser Appell gegeben, nicht bekehrt euch und so. Aber wir müssen doch verstehen, dass er es ist, der das tut. Er tut es natürlich, weil er es will. Und ich muss es wollen, dass er es tut. Aber es ist nicht unsere Leistung.
Und ich denke, da gehört auch eine gewisse Offenheit dazu. Alleine zu erkennen, dass es ein schlechter Weg ist oder dass ich auf einem schlechten Weg laufe und dass es auch bessere Wege geben könnte als den, wo ich gerade drinne stecke, das hilft mir alleine nicht, auch wenn ich so lange noch drüber nachdenke. Es gehört auch eine gewisse Offenheit dazu, zu sagen, okay, ich fasse mir jetzt den Mut, auch mich selbst so zu weit zu erniedrigen und zu gucken, diese Offenheit, dass Gott mich auch verändern kann. Also ich muss auch eine Einstellung in mir selbst haben, dass diese Veränderung bewirkt werden kann.
So ist es.
Es braucht einfach das Bewusstsein, dass irgendetwas nicht stimmt in meinem Leben, dass ich überhaupt was ändern muss. Wenn ich an die Botschaft an Laodicea denke, in Offenbarung 3, dann wird klar, sie denken, es geht ihnen einfach gut äußerlich offenbar und das projizieren sie auf den geistlichen Zustand und sind ziemlich überzeugt davon, dass sowieso alles passt. Mhm. Bei Israel nicht anders. Ich denke dann, Hosea Kapitel 10, Vers 1, da heißt es, Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt, aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Also dort, wo sie am meisten gesegnet waren, haben sie am meisten Abgötterei betrieben. Ich habe den Eindruck, dass unsere Zeit heute, die so von Wohlstand geprägt ist, genau dieses Problem auch hat. Dass auch in unseren Gemeinden die Frage, stehe ich recht Gott gegenüber, vielleicht gar nicht so offen geäußert wird, weil ja so vieles darauf hinzudeuten scheint, dass eh alles passt. Weil ich wohlhabend bin, weil ich vielleicht auch noch gesund bin, vielleicht auch mit der Familie gut. Schön, wenn es so ist, aber das muss noch nicht heißen, dass ich in allem, was ich so tue, Gott gefalle.
Danke. Ich habe einen neuen Text für uns, und zwar 5. Buch Mose, Kapitel 4. Und dort die Verse 25 bis 31. Johanna, kannst du das lesen? 5. Mose 4, 25 bis 31.
Wenn du Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr im Lande alteingesessen seid und ihr zum eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht, in keiner Gestalt irgendeines Lebewesen und tut. Was böse ist in den Augen des Herrn, deines Gottes, ihn zu reizen, so rufe ich heute dem Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, und es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage darin nicht verlängern, sondern völlig vernichtet werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen können. Dann werdet ihr von dort aus dem Herrn, deinen Gott, suchen, und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst.
Was wird das Volk tun, wenn es angekommen ist? Was sagt er? Was wird das Volk tun? Interessant finde ich, dass hier ja sowohl gute als auch schlechte Dinge gesagt werden. Nicht? Was das Volk tun wird, was ihm geschehen wird, wozu es fähig sein wird.
Ja, das, was es tun wird, so hören wir in Vers 28, du wirst den Götzen dienen. Eigentlich meinen wir, wenn es weggeführt wird, dann wird es geläutert und es kommt nicht mehr vor. Aber zunächst offenbar bleibt es noch so, bis sie merken, okay, die Götzen, an denen wir hängen, die können unser Schicksal nicht mehr wenden.
Mhm. Und das ist so eine richtige Zeugengeschichte. Gell? Er ruft Himmel und Erde zu Zeugen auf, nicht? Zwischen sich und seinem Volk. Und er sagt ihnen jetzt schon, ihr werdet praktisch abfallen von Gott. Ihr werdet sein wie die Heiden. Nicht? Mhm. Und dann gibt es aber die Kehrseite, nicht? Vers 29 bis 31, wenn du aber dann den Herrn, deinen Gott, suchen wirst. Was wird dann passieren?
Man wird ihn finden. Also, ich finde das so genial, weil es einfach impliziert, egal wie tief ich gefallen bin und wie tief ich auch im Dreck sitze, wenn ich wirklich mit aufrichtigem Herzen suche, habe ich immer die Chance, wieder zu finden.
Du hast gesagt, mit aufrichtigem Herzen. Hier steht von ganzer Seele.
Ja, oder von ganzer Seele.
Das ist dasselbe, es meint das Gleiche. Mhm. Aber das bedeutet, da ist schon ein besonderer Nachdruck darin. Das ist nicht nur einfach, na, ich probiere es mal aus, ob mir das was sagt, und wenn es mir zusagt, dann mache ich es vielleicht. Mhm. Nicht so in dem Stil, sondern es geht in die Richtung, das muss ja eine Herzensangelegenheit sein, ein wichtiges Anliegen. Und Leute, die Gott so suchen, dass sie wissen, sie wollen ihn finden, werden ihn finden. Er wird sich von denen finden lassen, nicht?
Von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das taucht ja dann sogar in den Worten Jesu im Neuen Testament wieder auf. Das will einfach sagen, das geschieht mit Nachdruck, mit vollem Einsatz, mit ganzem Engagement, mit voller Hingabe. Und dann im Schlussteil vom Vers 30 kommt immer dieses Wort, dann wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren. Mhm. Auf seine Stimme hören. Da haben wir genau dieses Stichwort, das nicht nur ein neutestamentlicher Begriff ist, sondern sehr wohl schon im Alten Testament verankert ist.
Kann man sagen, dass dieses Umkehrwort in seiner positiven Bedeutung eigentlich beinhaltet, dass wir vorher auf einem falschen Weg sind? Das ist schon klar, oder?
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Also wir sind auf einem falschen Weg und von dem sollen wir ihm umkehren. Wie es auch jetzt hier nochmal steht, wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, seiner Stimme gehorchen. Aber wann? Das steht in Vers 30 am Anfang, wenn du geängstet sein wirst. Das kommt dem nach, René, was du vorhin gesagt hast, dass Gott sozusagen uns manchmal beuteln kann, um uns zur Besinnung zu bringen. Und einfach uns klarzumachen, diesen Weg geht es nicht weiter. Ist nämlich interessant, was der Beweggrund Gottes ist. Schaut es Vers 31. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Also wenn er dich beutelt, dass du zur Umkehreinsicht kommst, heißt das in der Bibel, er ist barmherzig.
Im Vers 30 bei mir in der Elberfelder steht, nicht von der Angst, sondern wenn du in Not bist.
Ja.
Aber das ist natürlich Angst und innere Not und Not, das ist irgendwo das Gleiche, das gehört zusammen. Also wenn ich in Schwierigkeiten bin, modern gesagt, und umkehre, dann ist Gott großzügig, barmherzig und gnädig.
Und er ist es schon vorher, dadurch, dass er mir die Not bereitet. So ist mein Verständnis an dieser Stelle. Mhm.
Ich stelle mal die These auf, dass es diese Not eigentlich nicht braucht. Ja. Wenn ich als Grundeinstellung sage, weil es für mein Leben einfach so wichtig und wertvoll ist und auch für mein ewiges Leben natürlich, dass ich Gott von ganzem Herzen suche, ich glaube, dann wird vieles an Not, was man sonst erlebt, gar nicht nötig werden. Mhm. Vielleicht braucht es zur Veränderung, zur Verfeinerung des Charakters doch noch dieses oder jenes. Aber ich glaube, so existenzielle Nöte, wie sie hier beschrieben werden, wo ich wirklich Angst um mein Leben habe, Angst habe, vielleicht Frauen, Kinder zu verlieren, Angst habe, Hab und Gut zu verlieren, in einem fremden Land, unter fremden Leuten, in einer fremden Herrschaft, mit irgendeinem Dienst, den ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Das ist ja das, was hier beschrieben wird. Ich glaube, diese Dinge, die muss keiner erleben. Wenn man von Anfang an sagt, ich möchte Gott gerne folgen und verlasse mich auch auf seinen Schutz, dann wird uns sicherlich viel weniger Not treffen, als es sonst manchmal vielleicht notwendig wäre.
Aber trotzdem, das Bild ist ja klar. Zuerst fallen sie in den Götzendienst und dann kommt eben diese Umkehr, diese Neubesinnung und Hinwendung zu Gott. Und dann sagt Gott, dann werde ich gnädig sein.
Und es beinhaltet für mich auch, dass diese Not kommt, die uns zur Umkehr bringt, dass das passiert, entspringt auch der Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit ist, er bringt uns in eine Position, wo wir nachdenken anfangen und dann sagt es am Schluss nicht, er wird dich nicht lassen noch verderben, er lässt uns ja dann nicht in der Not, nicht? Wird auch nicht vergessen des Bundes, den er deinen Vätern geschworen hat. Also am Ende sagt Gott, schau, dass alles, was ich will, ist, dass du zu mir kommst. Und manchmal verwendet er Dinge, die uns nicht gefallen, um uns zum Nachdenken zu bringen. Aber auch das geschieht aus Barmherzigkeit, was wir erst bereit sind zu akzeptieren, wenn wir zu ihm zurückgekehrt sind natürlich. Dann werden wir sagen, bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und zu Gott zurückgefunden habe. In der Situation selber, wenn es uns überfällt, werden wir das wahrscheinlich nicht sagen. Dann wird es uns ganz anders vorkommen, das ist klar. Gut, also Bekehrung entspricht dem, was Gott haben möchte von uns und dass es klappt, entspringt seiner Barmherzigkeit. So könnte ich es an der Stelle zusammenfassen. Am nächsten Abschnitt, das ist 5. Mose 30. Samuel, könntest du so freundlich sein?
Ja. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich vertrieben hat, und kehrst um zu dem Herrn, deinem Gott.
Da haben wir es wieder, nicht?
Ja. Und seiner Stimme gehorchst, nach alledem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herz und mit deiner ganzen Seele, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird dich wiedersammeln aus den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird doch der Herr, dein Gott, dich von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter hinaus. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Und der Herr, dein Gott, wird alle diese Flüche auf deine Feinde und auf deine Hasser legen, die dich verfolgt haben. Und du wirst umkehren und der Stimme gehorchen des Herrn und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht des Landes zum Wohlergehen. Denn der Herr wird sich über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, um seine Gebote und seine Satzungen zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben sind, wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele.
Also ein ganz starker Appell, der da ergeht, nicht? Ein ganz starker Appell, wo mehrfach die Umkehr sozusagen erbeten, aufgefordert zur Umkehr wird. Gut.
Mir ist beim Lesen dieses Abschnitts in der Vorbereitung für das Gespräch aufgefallen, dass hier das Wort Umkehren tatsächlich dreimal vorkommt. Ja. Anfang von Vers 2, und du umkehrst zum Herrn. Anfang von Vers 8, du aber, du wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen. Und Schluss von Vers 10, du umkehrst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Also dreimal spricht es vom Umkehren und ich glaube, dreimal spricht es auch von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Also irgendwie kehrt das zusammen. Das ist nicht ein reines Lippenbekenntnis, sondern das passiert mit voller Überzeugung und vollem inneren Engagement und dem absoluten Willen, jetzt wirklich einen neuen Weg einzuschlagen.
Ich höre da auch von der Formulierung immer das Schema Israel aus 5. Mose 6 heraus. Nicht? Er wiederholt im Grunde genommen diese Begriffe, auch der Bund kommt dort vor, nicht? Jetzt hier wiederum. Und das ist doch schon interessant, dass es so ins Herz gehen soll, dass wir in unserem Denken von Gott bestimmt werden, dass er das mit uns macht und dass eben unseren ganzen Menschen, unser ganzes Denken beinhalten soll. Es ist tatsächlich so, dass das keine halbe Sache ist. Also so im Sinne, ich halte die Gebote, weil ich niemand umbringe, das ist zu wenig, das ist es nicht. Es sollte schon in die Richtung gehen, dass wir mit ganzer Seele, ganzer Intensität unseres Lebens mit Gott gehen. Und da ist etwas, glaube ich, wo jeder von uns sagen kann, da kann ich noch wachsen. Da kann ich wachsen. Ich halte vielleicht seit 40 Jahren den Sabbat oder irgend sowas, aber in dieser Frage, mit dieser von ganzer Seele, von ganzer Kraft, mit allem Gemüt, da können wir alle wachsen.
Ja. Wenn ich solche Sachen hier lese, dann denke ich natürlich auch immer ans Neue Testament. Und da sage ich mir, diese Religion der Pharisäer, das war eine rein äußere Religion. Sie haben sich formal an die Gebote gehalten, aber ihr Inneres war ganz weit weg von Gott. Und Jesus sagt, ihr seid wie so gedüngte Gräber, außen schön angemalt mit Farbe, aber innerlich Totengebein. Und das, was Jesus im Gegensatz dazu möchte, ist eine Herzensreligion. Und das ist was ganz anderes. Da hat man diese Sachen, diese Werte verinnerlicht. Da kommt von innen eine ganz andere Haltung dann dem Nächsten gegenüber zum Ausdruck. Und das sehe ich aber schon hier im Alten Testament. Das ist also nichts Neues, was Jesus erfindet, sondern er greift zurück auf das, was Gott eigentlich immer wollte mit dem Menschen.
Und diese Verheißung hier in 5. Mose 30, die wird ja auch wieder im Alten Testament auch verwendet. Also das ist ja eigentlich eine riesige Verheißung, die hier steht. Und da musste ich mich erinnern an Daniel. Ich meine, Daniel, das Volk Juda, war ja in der Gefangenschaft in Babylon. Und wenn wir Daniel 9 lesen, das Bußgebet von Daniel, das ist auch sehr herzzerreißend. Also wie er das schreibt, wie er sich für sein Volk einsetzt, das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist für mich auch so ein bisschen das Beispiel oder er wendet das hier an und du merkst so richtig, mit vollem Herzen ist dabei. Was ich mir dann immer frage, wie war es damals in Israel, als Israel dann weggeführt wurde nach Assyrien? Wie ist die Geschichte damals gelaufen? Warum sind sie nicht wirklich zurückgekommen? Also sie sind ja eigentlich nie zurückgekommen. Was ist da passiert? Haben sie das vergessen, diese Bibelstelle? Haben sie, ja, was ist da weiter passiert? Das finde ich sehr spannend, weil die Verheißung ist da und war auch für Israel da, als sie in Gefangenschaft waren.
Ja. Das ist eine interessante Frage, nicht? Inwieweit die Entfremdung vom Brudervolk nicht auch dazu beigetragen hat, dass sie sich generell entfremdet haben, auch vom Weg des Herrn. Aber Israel, die Geschichte des Nordreichs, ist eine traurige Geschichte, nicht im Alten Testament. Und du hast recht, es ist davon nichts übrig geblieben, was ein Jammer ist.
Der markante Unterschied zwischen Nord und Süd war ja, dass wir im Nordreich nicht einen guten König haben. Von nicht einem einzigen in den Jahrhunderten wird gesagt, dass er dem Herrn wohlgefiel und in den Wegen des Herrn gewandelt wäre. Im Süden haben wir das immer mal wieder. Die können Reformen durchführen und dann ist für eine Weile wieder gut. Dann kommen wieder abgefallene Könige und dann kommt mal wieder eine Reform. Es ist immer wieder mal so ein Licht da. Die Leute vergessen einfach nie wirklich, um was es bei Gott eigentlich mal gegangen ist. Aber im Nordreich konntest du über Generationen, über Jahrhunderte leben, ohne auch nur einmal ein wirkliches geistliches Vorbild zu haben. Abgesehen von Propheten, die im Nordreich gewirkt haben, wie in Elia. Aber was die Könige anging, was die Administration, die Führung anging, die politischen Bündnisse, die Kultur, die Religion mit den goldenen Kälbern, war das alles so weit weg, dass ich den Eindruck habe, als die Wegführung dann kam, da konnte Gott nicht verheißen in 70 Jahren oder wann oder von mir aus 140 Jahren, braucht ein bisschen länger, ja, seid ihr wieder zurück, weil offenbar nichts mehr da war, wo er nochmal hätte aufbauen können.
So kommt es mir auch vor, ja, sehr weit weg. Diese Entfremdung ist ein Problem. Gut, im nächsten Überlegungsschritt wollen wir darüber nachdenken, wie Jesus diese Prinzipien in seinem eigenen Dienst geäußert hat, darauf zu sprechen kommt. Jesus spricht ja auch immer wiederum von der Umkehr. Da kommt dann noch im Neuen Testament der Begriff der Buße dazu. Das ist ein Begriff, der jetzt im Alten Testament nicht so vorgekommen ist. Buße und Umkehr in der Predigt Jesu. Wollen wir das anschauen? Wir haben zwei Texte, die muss ich jetzt nicht lesen lassen. Das ist Matthäus Kapitel 3 am Anfang und auch Markus 1, Vers 15. Dort in einer sehr stark zusammengefassten Form. Markus 1, Vers 15. Und das andere Matthäus 3, 1 bis 8. Tut Buße, bekehrt euch. Das ist der Ruf. Wie erfahre ich oder wie erlebe ich diesen Ruf Jesu, wenn ich damals einer dieser Zöllner, Pharisäer, Fischer, Samariter bin?
Interessanterweise sind ja die Worte, die da im Bibelbericht nach Matthäus überliefert sind, für Johannes und für Jesus völlig ident. Mhm. Johannes predigt nach Matthäus 3, Vers 1, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und Jesus dann im Kapitel 4, Vers 17, von da begann Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Mhm. Also es ist wörtlich ident, auch im griechischen Grundtext. Ich denke, das war für die Leute damals revolutionär. Denkt man an die Geschichte von Johannes. Mhm. Der verlangt Taufe und Buße von den Israeliten, von den Frommen. Die haben gesagt, wir sind Kinder Abrahams. Wir haben die Fahrkarte in den Himmel sicher. Was braucht man da noch Buße tun, unser Denken, unsere Einstellung zu ändern? Wir sind Kinder Abrahams, da kann nichts mehr passieren. Und das war also revolutionär, wenn Johannes das verlangt vom Volk und Jesus dann mit den gleichen Worten noch einmal verlangt. Das heißt, ihr seid vielleicht doch noch nicht auf dem richtigen Weg. Und dieser Appell, der erreicht ja auch uns. Wir meinen auch, wir sitzen da immer im Gottesdienst, es passt alles, nicht? Wir zahlen unseren Zehnten und alles super. Aber tut Buße, das weckt mich auf und erinnert mich, vielleicht muss ich ja doch noch was in meinem Leben ändern.
Ich glaube, das ist auch für manche sehr enttäuschend gewesen. Es ist nicht nur diese Frustration und dieses vielleicht auch angegriffen fühlen, weil er jemand von mir erwartet, wo ich doch schon Jude bin, nochmal was geistlich zu ändern. Sie haben ja auch was ganz anderes erhofft. Und wenn ich bin jetzt hier in Markus 1, 15, wenn ich dann lese, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, dann kamen sicherlich erstmal die Gedanken, jawohl, jetzt endlich, das Joch der Römer wird abgeschüttelt, wir werden eine große eigenständige Nation, wir zeigen der Welt, wo es lang geht, wir werden die Weltherrschaft aufrichten. Und dann kommt die Aussage, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich glaube, dass das für einige auch wirklich enttäuschend war. Die haben erwartet, dass es jetzt so ein Aufruf kommt, schärft die Waffen, wir ziehen in den Kampf. Und es passiert nicht. Stattdessen sollen sie Buße tun. Die erste Frage ist dann sicherlich, wovon? Ich bin doch in den Schriften erzogen von klein auf. Ich bin treuer Jude. Ich mache doch, was von mir erwartet wird. Was bitteschön soll ich ändern? Also ich glaube, dass einige unheimlich irritiert gewesen sind von dieser Botschaft. Zumindest am Anfang, bis die Predigten dann mehr wurden und klarer wurde, was gemeint ist. Aber bei Johannes, bei Jesus, so ganz am Anfang, kehrt um. Ja, wovon wäre die erste Frage?
Die Juden haben sich einen politischen, militärischen Messias erhofft. Und genau diese Erwartungshoffnung wird nicht erfüllt von Jesus. Weder von Johannes noch von Jesus. Und Jesus will also das Herz erreichen. Das ist ein ganz anderes Reich, von dem er da spricht. Das ist ein Himmelreich, kein irdisches Reich. Und wenn hier dann der Ausdruck Buße vorkommt, dann müssen wir heute in unserer Zeit immer aufpassen, wie wir den verwenden. Weil viele Leute den einfach falsch verstehen. Wenn ich sage, du wirst das büßen, dann hat es eine negative Konnotation. Wenn ich in der Schweiz mit dem Auto zu schnell fahre, kriege ich in der Schweiz, so nennen sie das in der Schweiz, eine Buße. Das heißt, ich muss eine Strafe zahlen. Auch wieder eine negative Konnotation. Wenn aber die Bibel oder das Neue Testament von der Buße spricht, dann ist es was total Positives und das muss uns klar sein. Es ist immer eine positive Sache, die ein positives Ergebnis zur Folge hat.
Also es ist keine Bußübung, sondern es ist eine innere Einstellung, die sich wandelt. Ich bereue etwas und ich gehe jetzt in eine andere Richtung.
Ich fange an, neu zu denken und denke viel besser als vorher. Und das ist durch und durch positiv. Da gibt es keinen negativen Aspekt beim Wort Buße in der Bibel. Das muss man den Leuten manchmal auch wirklich erklären, damit sie das Positive dran sehen, weil sie vom allgemeinen Sprachgebrauch her geprägt vielleicht nur das Negative sehen könnten.
Man könnte also sagen, zusammenfassend, die Bibel geht quer durch, ich nehme das jetzt so alttestamentlich, neutestamentlich obwohl man das Deuteronomium fast als neutestamentliches Buch bezeichnen könnte, bei den Aussagen, die es enthält, dass die Bibel davon ausgeht, dass wir grundsätzlich auf einem falschen Weg sind in unserem Leben. Und in dieses Leben hinein erreicht uns der Ruf Gottes, der sagt, bleib stehen, kehr um. Und gleichzeitig die Zusicherung, dass wenn wir uns die Frage stellen, lieber Gott, wie sollen wir umkehren, wie sollen wir das machen, dass er uns sagt, das zeige ich dir, da helfe ich dir, da lasse ich dich nicht allein. Und wenn du matt bist, dann kriegst du von mir die Kraft, das wirklich zu tun. Und dass dieser Ruf zur Buße und zur Umkehr von uns deshalb positiv beantwortet werden kann, weil der liebe Gott da ist und wie der Vater im Gleichnis nicht die Arme ausbreitet und allein dieser Anblick uns schon laufen lässt. Und dass wir dann in seine Arme sinken und dann froh sind, umgekehrt zu sein, egal welche Hindernisse sich bei dieser Umkehr vielleicht in den Weg gestellt haben mögen. So ungefähr fasse ich das jetzt zusammen.
Beim Wort Buße habe ich immer auch die Assoziation mit der Pfingstpredigt von Petrus. Ja. Das Volk steht da, die sind ja noch keine Christen. Und dann spricht er davon, ihr seid die Mörder von Jesus Christus. Und dann heißt es, es geht ihnen durchs Herz, also es trifft sie wirklich. Und dann stellen sie die Frage, ja, was sollen wir jetzt tun? Wir sind eigentlich verloren, wenn wir die Mörder Gottes sind, ja, schlimmer geht's gar nicht. Und dann sagt Petrus, tut Buße. Fangt an, neu zu denken. Und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und dann bekommt ihr auch noch die Gabe des Heiligen Geistes. Also der Effekt der Buße ist die Vergebung der Sünde und die Gabe des Heiligen Geistes. Durch und durch positiv wieder.
Eigentlich schade, dass dieses Wort, nicht auch das Wort Bekehrung, und so völlig außer Mode gekommen ist. Wenn man das Wort verwendet, heutzutage nicht Bekehrung, Buße, wird man eigenartig angeschaut. Also das ist nicht im Sprachgebrauch der Gesellschaft so. Und ja. Gleichzeitig sind aber diese Begriffe so positiv besetzt, mit einem so positiven Endergebnis für uns, die wir glauben. So wollen wir dem lieben Gott dankbar sein, dafür, dass er uns zur Buße einlädt, dafür, dass er uns auch die Kraft gibt, unsere Schritte zu setzen, dass wir wirklich zu ihm umkehren können, und dass er uns empfängt mit offenen Armen. Und dass er das eigentlich immer schon so gesehen hat und dass das auch im Neuen Testament nicht neu erfunden wurde, sondern dass es immer schon Gottes Konzept war, diese Einladung zur Umkehr. Und wir danken ihm dafür, dass uns das auch erreicht hat in unserem Inneren. René, bist du so lieb und betest mit uns?
Sehr gerne, ja. Unser Vater, danke Herr, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir umkehren wollen. Dass wir wissen dürfen aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes und so vielen anderen Geschichten in deinem Wort, dass du mit offenen Armen auf uns wartest, dass du Ausschau hältst nach uns, dass du uns entgegengehst, dass du dir wünschst, dass wir in den Punkt kommen, an dem wir erkennen, dass der Weg, auf dem wir unterwegs sind, kein guter ist, wenn er uns von dir wegführt. Wir wünschen uns, dass es nicht erst eine Hungersnot braucht oder eine andere bedrohliche Situation, damit wir anfangen, uns selbst zu reflektieren, unseren Weg zu überdenken und die Schritte zu dir hinzulenken. Herr, bitte hilf, dass wir auch in den Zeiten, in denen du uns so reich mit Segen überschüttest, in denen du uns so viel Schönes schenkst, dass wir immer an dich denken, dich nicht vergessen, dass wir uns selbst prüfen, dass wir genau schauen, ob wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind oder ob es einer Veränderung, einer Neujustierung, einer Neuausrichtung bedarf. Und wenn es so ist, Herr, so bitten wir dich, schenk uns feste Überzeugung, schenk uns die Kraft, die wir brauchen, feste Motivation und auch die Freude daran, unseren Weg zu verändern, um näher zu dir hinzugelangen. Danke, Herr, dass dein Geist an uns wirkt, dass du dich Zeit unseres Lebens um uns bemühst, uns dir näher zu bringen, auf dem richtigen Weg zu halten oder auf ihn hinzubringen. Und dass du auch gewährleisten wirst, Herr Jesus, dass das Werk, das du uns begonnen hast, vollendet werden wird. Darum bitten wir dich um deinen Segen für uns und auch für alle Zuschauer und Zuhörer, die dieses Gespräch verfolgt haben. Amen.
Amen.